Ja, vielen Dank, dass ich heute Morgen hier sein darf, zusammen mit meiner Familie und von diesem wunderbaren Gott erzählen darf. Ich möchte Gott unbedingt um seinen Segen bitten für uns alle, für mich, wenn ich rede, für uns alle, wenn wir über Gott nachdenken, für euch beim Zuhören. Großer Gott und Vater, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist, durch deinen Geist, durch deinen Sohn, Herr Jesus, du hast versprochen, bei uns zu sein, alle Zeit, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Und das ist keine leere Floskel, sondern eine wahre Verheißung, die uns gilt. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass du hier mitten unter uns bist und dass dein Geist in unseren Herzen ist, so wie Paulus es gesagt hat in dem Text, den wir jetzt betrachten. Und du bist nicht einfach nur da, sondern du bist wirksam in uns. Und wir bitten dich, Herr, mach diese Wahrheit uns jetzt ganz groß, dass wir staunen, dass wir voller Liebe erfüllt werden zu dir, dass wir verändert werden von dir und deinem Geist und dass wir anders rausgehen aus diesem Raum, als wir hineingekommen sind. Mit mehr Dankbarkeit, mit mehr Liebe, mit mehr Freude. Amen.
Amen.
Freunde des Herrn. Die Frage ist, was ist ein Christ? Das kann ja auf verschiedene Weise beantwortet werden, die Frage. Was ist ein Christ? Wir haben jetzt gerade gesungen, Freunde des Herrn. Der Begriff Christ selbst, der war ja ursprünglich mal als Spott gemeint in der Apostelgeschichte. Das war so, das sind die kleinen Christusse. Ne? Das bedeutete, dass die Leute, die Jesus nachfolgten, selber Christus zum Vorbild haben. Eine der geläufigsten Bezeichnungen für Christen in der Bibel ist Jünger, die ihrem Meister nachfolgen. Manchmal werden in der Bibel auch Christen oder im Neuen Testament Christen auch als Heilige angesprochen in den Briefen, um sie daran zu erinnern, wie sie vor Gott zu leben haben oder auch vor der Welt. Untereinander nennen wir uns Brüder und Schwestern, was die biblische Wahrheit betont, dass wir zu einer geistlichen Familie gehören. Aber was ist die schönste, die herrlichste Antwort auf die Frage, was ist ein Christ? Die schönste, die herrlichste Antwort lautet, ein Christ ist ein Mensch, der Gott zum Vater hat. Jetzt habe ich schon viele Menschen getroffen, die der Meinung sind, jeder Mensch hätte Gott zum Vater, allein dadurch, dass Gott ihn gemacht hat. Aber dieser Gedanke findet sich nicht in der Bibel und hat nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. So schön er auch im ersten Moment klingt, er stellt sich bei näherem Nachdenken als problematisch heraus und lässt Gott nicht größer, nicht liebevoller, nicht herrlicher erscheinen, wie man erst denken mag. Aber was sagt die Bibel? Wie genau wird man ein Kind Gottes? Was sind wir vorher, bevor wir Kinder Gottes waren? Und was heißt es, ein Kind Gott zu sein? Das sind wichtige Fragen, die sich wahrscheinlich jeder von uns schon gestellt hat, sonst wärt ihr nicht hier. Aber leider wird häufig gedacht, dass es Fragen sind, die man sich am Anfang des Glaubenslebens stellt. Man bekehrt sich, man ist ein Kind Gottes und dann wendet man sich wichtigeren Fragen zu. Und viele Probleme, die sich im jahrelangen Christsein einschleichen, hängen damit zusammen, dass man einem dieser Punkte zu wenig Aufmerksamkeit und auch zu wenig Dankbarkeit schenkt. Der Tatsache, wie ich ein Kind Gottes geworden bin, was ich vorher war, und was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Wir sehen das zum Beispiel bei den Galatern. Die Galater hatten ein solches Problem. Sie waren durch den Missionsdienst von Paulus zum Glauben gekommen. Es war eine große Erweckung damals ausgebrochen. Und Paulus beschreibt das hier in den schönsten Farben, wie viel Liebe in dieser Gemeinde geherrscht hat. Er sagt, ihr hättet euch selbst für mich aufgegeben, euch aufgeopfert aus Liebe. Ihr habt so viel für mich gegeben, ihr wart wirklich vorbildliche Christen. Ihr habt alles gehabt an geistlichen Gaben, ihr habt alles gehabt an Liebe, an Erkenntnis, ihr wart vorbildlich, ihr wart toll, ihr wart auf einem tollen Weg. Und jetzt plötzlich fingen an, dass Probleme sich bei ihnen einschlichen. Es schien so, als wären ihnen die Wahrheiten des guten alten Evangeliums langweilig geworden, nicht mehr gut genug. Sie fingen an, nicht mehr darauf zu vertrauen, dass das reicht, sondern Sie schenkten plötzlich anderen Lehrern Gehör, die sagten, da gibt es noch mehr, da muss es noch mehr geben. Gott kann sich doch nicht damit zufrieden geben, dass ihr auf irgendwelche Versprechen vertraut. Ihr müsst mehr tun, frommer sein, eifriger leben, bestimmte Bedingungen erfüllen, damit Gott euch gut genug findet und euch annimmt. Und diese Tatsache, dass sie diesen Lehrern Gehör geschenkt haben und anfingen, bestimmte Dinge zu tun, um Gott zu beeindrucken, das war für Paulus so schlimm, dass er einen ganz emotionalen Brief schreibt. Dass er sie sogar richtig schlimm zurechtweist in einem Vers, dass er wortwörtlich steht da, also bei uns heißt es, einen Moment, ihr unverständigen Galater, im Urtext könnte man sogar übersetzen mit ihr Idioten. Also es ist wirklich krass, wie Paulus sie hier zurechtweist. Es ist richtig emotional, weil er sagt, ihr habt die wirklich wichtige Botschaft, die euer Leben rettet, verlassen. Und er weist sie auf die Basics, auf die Grundlagen des guten alten Evangeliums hin, das Einzige, was ihnen wirklich helfen und sie wirklich mit Gott verbinden kann. Er sagt, ihr braucht nicht mehr, wenn euch bewusst ist, wie Gott euch erlöst hat, von was er euch erlöst hat und wozu er euch erlöst hat, dann muss das vollkommen ausreichen, um euch euer Leben lang mit Freude und mit Dankbarkeit zu erfüllen und in euch ein Leben zu bewirken in der Nachfolge und der Heiligung und der Nächstenliebe. Ich möchte nochmal die Verse, die vorhin vorgelesen wurden, in Galater 3, 26 bis 4, 7, nochmal einzeln durchgehen. Aber ich fange nicht hinten an in Galater 3, Vers 26, sondern wir schauen uns mal die Verse Kapitel 4, Vers 4 bis 7 an. Wie wurden wir Kinder Gottes? Und das ist ganz interessant. Paulus gibt uns hier eine trinitarische Antwort. Also er baut hier wirklich die Dreieinigkeit ein und zeigt uns, der dreieinige Gott hat dieses Wunder bewirkt. Schauen wir mal in Vers 4. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also Gott, der Vater, hat eine bestimmte Frist festgesetzt, eine bestimmte Zeit, an der er seinen Sohn in diese Welt sandte. Kapitel 4, Vers 4. Das ganze Alte Testament ist eine Vorbereitung auf diese Frist. Gott hatte schon bei Adam und Eva gesagt, es wird eine Zeit kommen, da werde ich einen Samen schicken, den Samen der Frau, den Nachkommen der Frau, und der wird dieses Werk vollbringen. Bei Abraham sagt er dann, dein Same, das macht Paulus nochmal klar, es geht nicht um die Nachkommenschaft, sondern um einen einzigen Samen. Der eine Same wird alle Menschen, alle Nationen der Erde, nicht jeden einzelnen Mensch, sondern alle Nationen der Erde retten und segnen. Und dann sehen wir durch die ganze Schrift des Alten Testaments hindurch, wie Gott Stück für Stück auf diese Frist hinarbeitet. Und jetzt sagt Paulus hier, das hat sich erfüllt, als Jesus gekommen ist. Als diese Frist, die festgesetzte Frist erfüllt war, sandte Gott der Vater seinen Sohn. Gott der Sohn folgte dem Befehl des Vaters und wurde wahrer Mensch. Er blieb wahrer Gott und wurde wahrer Mensch. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, der Sohn geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Das heißt, der Sohn lebte ein Leben des vollkommenen Gehorsams gegenüber dem Gesetz. Jesus war immer vollkommen gehorsam, dem Vater gegenüber in allen Dingen. Er hat alles getan, alles erfüllt, was das Gesetz Gottes fordert. Das, was wir nicht getan haben, das, was wir nicht konnten, das, was unser Vater Adam nicht schaffte, das, was wir nicht schafften, das hat Jesus für uns getan. Er hat ein Leben in vollkommener Gerechtigkeit und Heiligkeit für uns gelebt. Und er hat uns durch seinen Tod, Vers 5, losgekauft, die, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Das heißt, er hat nicht nur für uns stellvertretend ein gehorsames Leben geführt, sondern er hat uns auch durch sein Blut losgekauft. Das Wort losgekauft hier, das beschreibt eigentlich im Griechischen einen Begriff, der für einen Sklavenmarkt gebraucht wurde. Das sehen wir auch später. Also die versklavt waren. Das sehen wir dann gleich, was waren wir. Gott, der Vater, adoptierte uns als seine Söhne und legte den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Hier kommt der Geist, der uns der tiefen Beziehung zu Gott versichert. Die Verse 5 und 6. Und als wäre Gott das noch nicht genug, macht er uns zu seinen Erben. Das ist das, wie wir Kinder Gottes wurden. Paulus macht deutlich, wir sind Kinder Gottes voll und ganz durch das Wirken des dreieinigen Gottes. Ja, es ist unser Glaube, es ist nicht Gottes Glaube, der das bewirkt hat. Das haben wir in Vers 26 gelesen. Ihr seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus. Gott glaubt nicht stellvertretend für uns, es ist unser Glaube. Aber auch dieser Glaube ist von Gott geschenkt. Das macht Johannes in Johannes 1, Vers 12 deutlich. Alle aber, die ihn aufnahmen, Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein, die nicht aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Menschen, sondern aus Gott heraus geboren sind. Die Bibel gebraucht also mindestens zwei Bilder aus unserer Welt, um uns etwas Geistliches, was unseren Verstand übersteigt, deutlich zu machen, um uns zu zeigen, dass wir ein neues Leben haben. Zum einen die Wiedergeburt und die Adoption. Und beide Male geschieht es allein durch den Glauben und allein durch die Gnade. Ich finde es fantastisch, wie liebevoll Gott hier ist, dass er Bilder gebraucht, um uns Sachen nahe zu bringen in unsere Welt, um uns sein Handeln, sein geistiges Handeln, das uns völlig übersteigen würde, unseren Verstand, um uns das klarzumachen. Ich habe selbst drei Kinder und wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr mit Kindern zusammengearbeitet habt oder wenn ihr wisst, wie Kinder denken, dann wisst ihr, dass es oft hilft, Dinge zu gebrauchen, Illustrationen zu gebrauchen, um Kindern große Wahrheiten einfach näher zu bringen. Und Gott kommt so auf unser Niveau herab, dass er wunderbare Wahrheiten, die viel zu groß sind für uns, in einfach nahbare, natürliche, für uns verständliche Dinge hineinpackt und sie uns so nahe bringt und uns so unser Herz öffnet für seine Welt und für sein Handeln. Wie groß die Liebe hinter dieser Adoption ist, das beschreibt Johannes in 1. Johannes 3, Vers 1. Da wird auch nochmal der Begriff Adoption verwendet. Da heißt es in 1. Johannes 3, Vers 1, seht, welche Liebe, man kann auch sagen, welche Art von Liebe oder welch großartige Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder sein sollen. Und wir sind es auch. Was für eine großartige Liebe steckt dahinter. Jetzt ist mir bewusst, dass vielleicht nicht jeder von euch hier gute Erinnerungen an seinen eigenen Vater hat. Kann sein, dass manche von euch negative Erinnerungen haben oder vielleicht auch gar keine Erinnerungen an ihren eigenen Vater haben. Manche sind in Nachkriegszeiten geboren, wo die Väter harte Zeiten durchgemacht haben. Manche sind sogar zu Zeiten des Kriegs geboren, haben ihre Väter gar nicht kennengelernt. Und deswegen fällt es uns manchmal vielleicht schwer, das Vaterbild zu akzeptieren, aufgrund dieser schweren Erfahrungen. Andere Christen wiederum missbrauchen dieses Vaterbild und sehen in Gott nur den Vater, der alles irgendwie akzeptiert und der die Kinder so sehr mit Liebe überschüttet, dass es ihm egal ist, was sie machen. Sie sehen in Gott nur eine Art Naivling, der nichts als Liebe für seine Kinder übrig hätte. Aber sie haben irgendwie einen Vater kennengelernt, der vielleicht gar keine Disziplin kennt. Eine negative Art von Vater in einer anderen Richtung, der nicht zu hart war, sondern der vielleicht aus Naivität oder Ignoranz die Kinder mit nur Gutem überschüttet hat, aus seiner Sicht, und sie dadurch verkorkst hat. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo Vater sein nicht ideal ist unbedingt. Aber das Gute ist, Jesus hat uns eine perfekte Illustration eines Vaters hinterlassen, nämlich im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es ist eine lange Geschichte und ich glaube, dass jeder diese Geschichte kennt, deswegen werde ich sie nicht zusammenfassen. Das ist so, glaube ich, die bekannteste Geschichte eigentlich, das bekannteste Gleichnis, das Jesus erzählt. Und entscheidend in der ganzen Geschichte, das sagt Jesus selbst, ist das Ende. Nämlich wie Jesus den verlorenen Sohn wieder aufnimmt nach allem, was der Sohn getan hat. Der Sohn hat das Erbe des Vaters verprasst, hat den Vater entehrt, hat ihm den Rücken zugewandt, hat ihn lieblos behandelt. Und nachdem er ohne alles dasteht, der Sohn, nachdem er völlig am Boden ist, dann kommt er wieder zurück zum Vater. Und was tut der Vater? Sagt der Vater, als der Sohn kommt und sagt, ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Lass mich einer deiner Knechte sein. Sagt der Vater dann, ich habe es dir doch gleich gesagt, dass das passiert. Sagt der Vater dann, ja, sei einer meiner Knechte. Du bist es nicht wert. Ignoriert der Vater den Sohn? Behandelt der Vater den Sohn lieblos? Oder hat der Vater zum Sohn gesagt, hier hast du nochmal Geld und leb weiter wie vorher? Jesus zeigt uns einen Vater, der seine eigene Ehre zurückstellt, indem er auf den Sohn zurennt und ihn mit Liebe und Küssen bedeckt, überschüttet, aber der sein Leben ändert, der ihn bekleidet mit neuen Kleidern, der ihn reinigt von dem alten Müll, der sein Leben wiederherstellt, der die Schuld beseitigt und alles wieder in Ordnung bringt. Jesus stellt uns hier einen perfekten Vater vor Augen, der die Schuld des Sohnes nicht wieder hervorholt, sondern bedeckt. Seht, welche Liebe hat Gott uns bewiesen. Dieser Vater ist uns Gott geworden. Ein Vater, wie wir uns alle ihn wünschen und wie wir alle ihn brauchen. Das führt uns auch das biblische Prinzip der Adoption vor Augen. Und es zeigt uns auch, wovon Gott uns erlöst hat. Weil Leute, die meinen, Gott wäre ein Vater für alle Menschen, die vergessen, wovon Paulus hier spricht, wovon Gott uns eigentlich erlöst hat, bevor wir seine Kinder wurden. Was waren wir vorher? In der römischen Welt lag die Bedeutung einer Adoption darin, dass der Adoptierte aus seinem vorhergehenden Status enthoben und in einen neuen Status gestellt wurde. Damit wurden all seine alten Schulden getilgt und es begann in jeder Hinsicht für den Adoptierten ein völlig neues Leben als Teil einer ganz neuen Familie. Und das beschreibt Paulus hier, dass wir, bevor wir Kinder Gottes wurden, in Kapitel 4, Vers 3a, dass wir Unmündige waren, versklavt waren unter die Elemente der Welt und in Vers 8, dass wir denen dienten, die von Natur aus keine Götter sind. Also wir waren Sklaven. Wenn ihr jetzt vielleicht sagt, okay, habe ich so nie erlebt, dass ich ein Sklave war, dann ist die Frage, hast du wirklich erlebt, dass Gott dich befreit hat von Schuld? Hast du wirklich jemals erlebt, was die Sünde in deinem Leben anrichtet, wenn du niemals erlebt hast, dass du an die Sünde versklavt warst? Wenn es hier heißt, wir waren versklavt an die Elemente oder Mächte der Welt, dann der Begriff Elemente, Mächte, der beschreibt sozusagen die Dinge, die in der Welt vorherrschen, solange Gott nicht eingegriffen hat. Die Sünde, der Tod, die Verdammnis, all das, was den Menschen ereilt, solange Gott nicht eingreift und ihn herausholt. Und hier schreibt Paulus Heiden und Juden an. Denn der Kontext zeigt, dass gerade die Unmündigen, damit sind die Juden gemeint, die unter dem Gesetz im Alten Testament waren, und denen dienten, die von Natur aus keine Götter sind, damit sind hauptsächlich die Heiden gemeint. Also Paulus sagt hier das Gleiche, was er auch im Römerbrief gesagt hat, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist. Alle, egal ob sie ohne Gesetz gesündigt haben oder unter dem Gesetz gesündigt haben, ob du jetzt moralisch bist, ob du meinst, du wärst ein anständiger Mensch oder ob du gelebt hast wie der schlimmste Sünder der Welt, ohne Gottes Eingreifen bist du verloren, bist du versklavt unter die Sünde, unter die Verdammnis. Und dadurch, dass Gott uns von diesem alten Zustand erlöst und in seine Familie aufgenommen hat, sind wir von allen alten Schulden und Verpflichtungen erlöst. Und zwar hat Gott nicht einfach unsere Schulden für null und nichtig erklärt, sondern er hat sie seinem erstgeborenen Sohn, Jesus Christus, aufgeladen. Er hat umgeschuldet. weil Christus stellvertretend für uns ein vollkommen gerechtes Leben geführt hat und für unsere Schuld bezahlt hat. Das beschreibt Paulus mit dem Begriff, dass er uns loskaufte. Unser altes Leben hatte aber noch mehr als bloße Schuld vorzuweisen. Wir sehen hier in dem Text auch, dass es noch andere Unterschiede gab. In den Versen 28 und folgende zum Beispiel. Es gab Unterschiede und Barrieren in unserem Leben, ethnische und sexuelle. Da heißt es, es gibt jetzt nicht mehr Juden und Griechen, Sklave und Freie, Mann und Frau. Ihr seid alle eins in Christus. Wir leben heute in einer Zeit, wo es irgendwie scheint, als würden Thema Sexualität, Freiheit, Sklaventum und sowas zum ersten Mal seit Menschengedenken in Angriff genommen. Als würde heute zum ersten Mal das Thema Rechte der Frauen oder Rechte unterschiedlicher Rassen ernst genommen. Dabei ist es historisch gesehen eine Auswirkung des Evangeliums, dass Rassismus und Sexismus bekämpft wurden. Erst seitdem das Evangelium kam, bekamen Frauen innerhalb der Gemeinde Jesu die richtige Stellung, die sie haben sollten. Oftmals wird behauptet, dass innerhalb des Christentums Frauen weniger wert sind. Nein, erst durch das Evangelium, durch das Christentum, wurden Frauen gleichwertig mit Männern gesehen. Das, was heute geschieht, die heutigen Versuche in diese Richtung, sind oftmals heuchlerisch. Warum? Weil sie auf einer Ethik ohne Grundlage beruhen. Es ist vielmehr ein Empörungsdrang, ein Freiheitsdrang heutzutage, der gar keine Grundlage hat. Durch das Evangelium war klar, egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft du bist, vor Gott bist du im Ebenbild Gottes geschaffen. Und vor allem, wenn du ein Christ bist, bist du durch das Blut Jesu Christi teuer erkauft. Egal ob Mann oder Frau, egal welcher Herkunft du bist, egal ob schön oder unschön, stark oder schwach, egal ob Prediger oder Zuhörer, egal ob Geistlicher oder Schuster. Das hat gerade die Reformation auch deutlich gemacht. Egal welche Aufgabe wir in der Gemeinde haben, wir sind gleich wert. Das ist auch der Grund, weshalb in der neutestamentlichen Gemeinde die Gemeindeleitung auch ganz klar Männern übertragen wird, aber es deswegen nicht heißt, dass die Frauen weniger wert seien. Die Wertung der Frauen in der Gemeinde ist genauso wichtig und genauso groß wie die der Männer. Es gibt keine besseren oder schlechteren Christen, es gibt nur geliebte Kinder Gottes innerhalb der Gemeinde Jesu. Das macht Paulus hier so deutlich. Wenn du deswegen das Gefühl hast, die anderen sind geistlicher, reifer und deswegen in Gottes Augen mehr wert, lies, was Paulus hier sagt. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du eins mit den anderen. Eins in Christus, genauso viel wert und genauso geliebt wie alle anderen. Ein weiterer Punkt ist der Umgang mit Menschen, die noch da sind, wo wir vorher waren. Nicht selten wirken wir Christen vor Ungläubigen so, als wären wir was Besseres. Das stelle ich an mir selbst manchmal fest und noch mehr an anderen, ehrlich gesagt. Aber das liegt an meiner Sicht und nicht an meiner Liebe. Ihr versteht, was ich meine. Uns sollte Unmoral in der Welt abschrecken, keine Frage. Aber nicht weniger sollte uns Hochmut abschrecken in unserem eigenen Leben und innerhalb der Gemeinde. Wie gut hat es letztens ein Prediger gesagt, den ich gehört habe, der sagte, wir sollten die Beute des Feindes, nämlich die Ungläubigen, nicht mit dem Feind selber verwechseln. Unser Feind ist nämlich nicht aus Fleisch und Blut, sondern unser Feind sind die Gewalten und Mächte und Weltbeherrscher der Finsternis, die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt und nicht die Menschen da draußen. Unser größter Feind ist die Sünde in unserem Fleisch, wie Paulus in Galater 5, Vers 17 schreibt. Und deswegen ist jeder Hochmut, jede Lieblosigkeit gegenüber den Menschen da draußen, die noch da sind, wo wir vor unserer Wiedergeburt und Bekehrung waren, jeder Hochmut gegenüber diesen Menschen ist falsch und Sünde. Ein weiterer Punkt: Wir sind in unserer Zeit sehr individualistisch geprägt, weshalb es auch ehrlich gesagt irritiert, mich hat es auch immer wieder irritiert, hier nur zu lesen, Ihr seid Söhne. Wir haben die Sohnschaft empfangen. Du bist Sohn und deshalb Erbe. Du bist nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Was ist mit den Töchtern hier in diesem Raum? Das ist dadurch aufzulösen, durch diesen einen Vers. Da ist nicht Jude oder Grieche, in Kapitel 3, Vers 28, da ist nicht Jude oder Grieche, da ist nicht Sklave oder Freier, da ist nicht Mann oder Frau, ihr seid einer in Christus. Und das ist eine unglaublich schöne Wahrheit. Wir sind durch unsere Wiedergeburt, dadurch, dass wir in Christus hineingetauft sind, so sehr mit Jesus vereint, dass wenn Gott uns ansieht, sieht er seinen geliebten Sohn, von dem er gesagt hat bei Jesu Taufe, das ist mein Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Gott sieht Benjamin Schmidt, ja, aber er sieht mich in Christus. Gott sieht meine Frau Hannah, ja, aber er sieht sie in Christus. Und deswegen werden hier auch die Schwestern als Söhne, weil sie in Christus, weil Gottes diese Wahrheit, dass wir vereint sind in Christus, so wichtig ist. Und wir sind so individualistisch geprägt, dass wir gerne einzeln immer gesehen werden wollen. Aber Gott ist die Einheit viel, viel wichtiger und er liebt diese Wahrheit viel, viel mehr. Denn wozu hat uns Gott erwählt? Was schreibt Paulus in Römer 8, Vers 28 und 29? Wir wissen, dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Besten dienen, denen, die nach seinem ewigen Vorsatz dazu erwählt sind, seinem Sohn gleichgestaltet zu werden, damit er der Erste sei unter vielen Brüdern. Die Frage ist, ist diese Wahrheit an unserem Umgang miteinander sichtbar und an unserem Umgang mit den Menschen da draußen? Und damit sind wir schon mittendrin im dritten und letzten Punkt. Was heißt es, ein Kind Gottes zu sein? Paulus tadelt die Galater hier für zwei Dinge. Zwei Dinge wirft er ihnen vor. Erstens, dass sie das Evangelium verdrehen und so Gott die Ehre rauben. Und dass sie als Resultat ihrer falschen Theologie ganz grauenvoll miteinander umgehen. Lieblos und grauenvoll miteinander umgehen. James I. Packer, das ist ein sehr guter Theologe, der sagte, dass die Adoption der größte Segen des Evangeliums ist, aufgrund der tiefen Gemeinschaft mit Gott, die sie beinhaltet. Wir dürfen meinen, dass diese Gemeinschaft mit Gott nicht nur rein äußerlich sich auswirkt, aufgrund des Gebets, der stillen Zeit oder irgendwann in der Ewigkeit, wenn wir Gemeinschaft mit Gott sichtbar haben, sondern, lesen wir in Vers 6, was Paulus hier schreibt von dieser Gemeinschaft mit Gott, in Vers 6, 4 Vers 6. Weil ihr Söhne Gottes seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der ruft, aber Vater. Und jetzt, das ist das Interessante, ich glaube, dass in Vers 7 der Geist auch noch spricht. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Warum glaube ich, dass der Geist hier auch noch spricht? Weil Paulus danach wieder ins Ihr übergeht. Vorher die ganze Zeit spricht er von ihr seid das, ihr seid das, und jetzt spricht er plötzlich im Du. Gott sandte den Geist in unsere Herzen, aber Vater, du, und jetzt du bist nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Der Geist ist in unseren Herzen. Wir haben eine tiefe Gemeinschaft mit Gott durch den Geist in unseren Herzen. Tiefer geht diese Gemeinschaft gar nicht. Enger geht es nicht. Und der Geist spricht aus uns heraus mit dem Vater und spricht zu uns selbst, indem er uns die Gotteskindschaft sicher macht. Der Heilige Geist wird hier interessanterweise auch der Geist Christi genannt. Das wird er mehrmals im Neuen Testament. Und der Geist der Sohnschaft. Und er ist uns zu drei Absichten gegeben. Erstens öffnet er uns das Bewusstsein für das, was wir bisher betrachtet haben, nämlich, dass wir allein durch Gottes Gnade Kinder Gottes geworden sind und was wir vorher waren, wie verloren wir ohne Gottes Gnade sind. Und dann gibt er uns auch die Gewissheit und Freude darüber, was wir in Gott bekommen haben. Zweitens bewirkt der Geist in uns, dass wir Gott als unseren Vater betrachten mit einem Respekt und mit Vertrauen, die beide nötig sind. Wie es für Kinder, die seine Liebe erfahren haben, selbstverständlich sein sollte. Und drittens, und darum geht es Paulus in diesem Abschnitt besonders, und das ist, weil die Galater so lieblos miteinander umgegangen sind, Der Heilige Geist motiviert und verändert unser Verhalten, damit wir auch entsprechend unserem Familienstand und unserem Vater entsprechend leben. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ich habe vor ein paar Jahren die Geschichte von einem amerikanischen Polizisten aus Pittsburgh gehört, namens Jack Mook. Die hat mich echt begeistert. Jack Mook war alleinstehend und hat ein großes Herz für Kinder von der Straße gehabt. Also Pittsburgh ist in Amerika eine der ärmeren Städte. Und er war ein alleinstehender Polizist und hat sich gedacht, was kann man machen, um die Jungs von der Straße und von den Drogen wegzuholen. Und Jack Mook kannte sich mit Boxen und Kampfsport und sowas aus und deswegen hat er den Jungs Boxen beigebracht. Er hat so in seiner Freizeit nach Feierabend eine Halle gemietet und hat den Jungs Boxen beigebracht. Und dann sind ihm zwei Jungs begegnet, die waren in Pflegefamilien, sind von einer Pflegefamilie zur anderen und haben immer wieder in diesen Pflegefamilien Misshandlungen und Vernachlässigungen und sowas erfahren. Und Jack Mook glaubt selber an Gott. Ich weiß nicht, es wurde nicht so deutlich, ob er wirklich wiedergeborener Christ war, aber er hat eine Verantwortung vor Gott auch empfunden gegenüber diesen Jungs. Und ihm taten diese beiden Brüder so leid, weil er gemerkt hat, dass diese beiden Brüder, die er da kennengelernt hat, dass er gesagt hat, es kann nicht so bleiben. Diese zwei Jungs, die in dieser Familie sind, die von einer Familie zur anderen, von einer Pflegefamilie zur anderen kommen, ich muss da was tun. Und dann ist er zum Jugendamt gegangen und hat selber beantragt, dass sie zu ihm kommen als Pflegefamilie. Und er war noch alleinstehend, deswegen war es ein schwieriger Prozess, dass er die beiden aufnehmen konnte. Aber es ging, nach einem langen Kampf vor Gericht wurde er der Pflegevater. Aber das war Jack Mook noch nicht genug. Er kämpfte weiter, bis er die beiden schließlich adoptieren durfte. Und es war ziemlich revolutionär, weil in dem Bundesstaat durften Alleinstehende eigentlich nur in Ausnahmefällen Kinder adoptieren, alleinstehende Männer. Aber als Jack dann endlich die Adoptionsrechte hatte, waren die Kinder wirklich wie erlöst. Endlich hatten sie einen Vater, der für sie gekämpft hat, der sie geliebt hat, der sie rausgeholt hat aus ihrer Armut, aus ihrer Verzweiflung. Und das hat auch ihr Leben geändert. Und was mich besonders beeindruckt hat an diesem Beispiel war, dass Jack dann erzählt hat oder die Jungs auch erzählt haben in diesem Interview, dass jedes Mal, wenn die Gewohnheiten des alten Lebens kamen und sie anfingen zu fluchen wie im alten Leben oder gewalttätig zu werden, das, was sie in alten Familien erlebt haben, ihr neuer Vater ihnen immer wieder sagte, ihr seid jetzt Mooks. Ihr seid nicht mehr in dem alten Leben, ihr seid jetzt meine Kinder, ihr seid Mooks, verhaltet euch auch so. Und diese Wahrheit war für die Jungs so wichtig, dass sie ihrem neuen Vater und der Liebe, die sie erlebt haben, Ehre machen wollten. Und ihr Leben verändert haben, ihr Verhalten verändert haben. Und das ist nur ein kleines Beispiel für das, was der Heilige Geist in uns macht. Wenn er uns daran erinnert, ihr seid keine Sklaven mehr. Ihr seid Kinder Gottes. Nicht eines fehlbaren irdischen Mannes, der sehr, sehr viel dafür tut, euch zu helfen, sondern des großen perfekten Vaters, des vollkommenen Gottes. Gott ist noch viel, viel herrlicher. Wir sind Teil einer königlichen Familie. Gott hat uns durch das kostbare Blut seines Sohnes erkauft und in seine Familie adoptiert, weil er uns liebte. Und das nicht, weil wir so schön und so süß und so liebenswert waren, sondern weil Gott beschlossen hat, uns zu lieben, trotz unserer Schuld, trotz unseres Versagens und obwohl er wusste, was er sich mit uns antut. Er wohnt durch seinen Geist in uns, ist rund um die Uhr in jedem Moment so nah, wie es nur irgend geht, um uns mit Geduld und Liebe Stück zu Stück zu verändern. Gottes Geist steht nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens, um die Wiedergeburt zu bewirken, sondern er ist die treibende Kraft unseres gesamten Glaubenslebens, um die Frucht hervorzubringen, die uns als Kinder Gottes erkennbar macht. Das ist die Frucht des Geistes, von der in Galater 5 die Rede ist. Wenn ihr lest, wenn ihr fragt für euer Leben, was will Gott in mir verändern? Was gefällt Gott? Welches Verhalten gefällt Gott? Was hat Jesus getan? Was hat Jesus für Charaktereigenschaften gehabt, die ich nachahmen soll? dann lest euch die Frucht des Geistes durch. Genau das sind die Dinge, an denen Gott gefallen hat. Das sind die Dinge, die ein Christ nach außen bringen sollte in seinem Verhalten, um seinem Vater Ehre und Freude zu machen und ihm ähnlicher zu sein. Aber nicht nur das. Auch wenn wir Nöte durchmachen, sagt uns Gott in seinem Wort, dass wir sicher sein können, dass selbst diese Nöte Teil seines Planes sind, um uns zu erziehen und zu verändern. Denn alle Dinge werden denen, die Gott lieben, zum Besten dienen, damit wir seinem Sohn ähnlicher werden. Wenn wir versagen, sagt Gott uns in seinem Wort, dass er eine Bindung zu uns aufgebaut hat, die für immer Bestand hat. Deswegen finde ich dieses Bild mit der Adoption so wichtig. Eine Adoption kann nicht rückgängig gemacht werden. Es geht nicht. Und Gott sagt uns, er hat eine Bindung aufgebaut, die für immer Bestand hat. Vorbildliche Eltern werden ihre Kinder niemals verstoßen. Christen können tatsächlich sich verhalten wie der verlorene Sohn. Aber das wird Gott nicht davon abhalten, ihr Vater zu bleiben und sie zu lieben und ihn mit seiner Treue und Gerechtigkeit zu vergeben und sie zu erziehen. Wenn wir Zweifel haben, sagt Gottes Geist es zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und noch mehr als das, wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Erben. Von diesem Erbe, was es heißt, spricht Paulus im Galaterbrief, aber noch schöner formuliert es Petrus in 1. Petrus 1, Vers 3 bis 4. Da spricht er sowohl von der Bewahrung, die Gott uns schenkt, als auch von dem Erbe am Ende. Da sagt er: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und unser Vater, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wozu hat er uns wiedergeboren? Zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Es ist Gottes Gnade und Kraft, die uns erlöst hat. Es ist Gottes Gnade und Kraft, die uns durch den Glauben bewahrt bis hin zur Rettung, damit wir Gottes Erbe in Empfang nehmen können. Was eine gewaltige Wahrheit. Um uns zu helfen, das besser zu erkennen, können uns folgende Fragen helfen. Ist mir bewusst, dass ich als Kind Gottes alles allein dem Wirken und der Gnade Gottes verdanke? Und wenn ja, zeigt sich das im Umgang mit den Menschen, die noch nicht Kinder Gottes sind, und mit meinen Glaubensgeschwistern? Versuche ich, die Tatsache der Gotteskindschaft mehr und mehr zu genießen und sie in meinem Verhalten sichtbar werden zu lassen, damit andere erkennen, ich bin nicht besser als andere, aber ich habe bessere Voraussetzungen, weil ich habe einen himmlischen Vater, der mich unendlich liebt, der mir seinen Geist gegeben hat. Aber macht mich diese Tatsache demütig und froh und gewiss und spornt sie mich zu einem heiligen Leben an, das meinen Vater ehrt, anstatt ihn zu betrüben? Himmlischer Vater, mach du uns demütig und erziehe uns und verändere uns, damit wir uns in der Gemeinde und in der Welt als deine wahren Kinder erweisen. Zu deiner Ehre. Amen.